Gott und die Weltpolitik, so heißt diese Predigtserie, um die es geht. Und heute ist die letzte Predigt in dieser Serie dran. Unser Gott ist ein Gott der Geschichte. Er ist nicht weit weg, er hat sich nicht entfernt, er ist nicht gleichgültig unserer Welt gegenüber. Nein, er ist ein Gott der Geschichte, der die Geschicke dieser Welt lenkt und leitet, der interessiert ist an allem, was geschieht in seiner Welt. Und unser Gott hat die Übersicht über alles, auch über die Weltpolitik. Und darum geht es im Buch Daniel, über das, was Gott tut in dieser Welt, in der Weltpolitik. Und er informiert uns über das, was noch kommen wird. In Kapitel 7 haben wir so die Zusammenfassung von diesem großen Thema. Und deswegen schließe ich auch an dieser Stelle diese Serie heute ab. Und in Kapitel 7 geht es eigentlich um das Ende der Weltpolitik. Ja, die Weltpolitik hat ein Ablaufdatum. Sie wird irgendwann einmal enden. Und wie sie enden wird und was danach kommt, darüber informiert uns Gott im Buch Daniel. Und wir haben bereits bei meiner letzten Predigt darüber geredet, über Kapitel 7 und über den Ablauf der Weltpolitik und über den Abschluss der Weltpolitik. Und heute reden wir noch über die Ablösung der Weltpolitik. Nun, der Ablauf der Weltpolitik ist klar von Gott gerissen, umrissen und geschildert. Und Gott sagt uns, er sagt Daniel und damit auch uns, dass seit der Zeit Daniels, seit dem Weltreich Babylon, es 4 Weltreiche geben wird, 4 und nicht mehr, die das Geschick der Menschen auf dieser Erde mitgestalten und mitbestimmen werden. Und das ist zum einen Babylon, dann Medo-Persien, dann Griechenland und dann Rom. Und das war schon einmal in Kapitel 2 von Gott selbst, dem König Nebukadnezar, in einem Traum geschildert worden. Und er sah eine Statue und konnte die nicht verstehen. Und Daniel erklärte ihm, es geht um 4 Weltreiche, dargestellt durch die 4 Farben oder auch 4 Metalle, aus denen diese Statue geformt war. Und in Kapitel 7 sieht Daniel noch einmal den Ablauf der Weltgeschichte, dargestellt dieses Mal durch 4 unterschiedliche Tiere. Einmal ist es ein Löwe mit 2 Flügeln, der steht für das Weltreich Babylon, dieser Löwe. Dann ist es ein Bär, der für Medo-Persien steht. Dann ist es ein Panther oder ein Leopard mit 4 Flügeln und dieser steht für Griechenland. Und dann ein schreckliches Tier, das sich mit keinem anderen vergleichen lässt, steht für Rom. Das ist der Ablauf der Weltpolitik, das sind die 4 Weltreiche. Und dann beschreibt Gott auch den Abschluss der Weltpolitik in Kapitel 7, auch schon zum Teil in Kapitel 2. Es kommt ein großer Stein, trifft diese Statue in Kapitel 2 und sie zerbricht in 1000 kleine Teile und der Wind verweht diese Teile und es kommt Gottes Reich anstelle von diesen Weltreichen auf. Nun hier in Kapitel 7 haben wir dieses schreckliche Tier und auf seinem Kopf 10 Hörner, die stehen für 10 Könige. Es wird also ein 10 geteiltes Weltreich zum Abschluss der Weltpolitik sein und dann bricht ein kleines Horn hervor, ein neuer König also und weil er aufkommt, werden 3 Könige gestürzt, 3 Hörner werden ausgerissen und dieses kleine Horn wird ganz groß. Es wird über alle anderen erhöht und dieser König, das macht dieses Bild deutlich, wird die ganze Welt beherrschen. Er redet frech, er ist gottlos, ein Mann der Sünde, ein Weltdiktator, der die Macht in seine Hand nimmt über die gesamte Welt und wir wissen, die Bibel nennt ihn auch den Antichristen, der die Weltpolitik zu einem traurigen Abschluss und Ende bringen wird. Aber die gute Nachricht ist, dass seine Zeit begrenzt ist und schon im Buch Daniel und auch im Buch der Offenbarung wird uns gesagt, seine Zeit ist genau abgemessen und es sind 7 Jahre und die ganz schlimme, schreckliche Zeit sind 3,5 Jahre oder 42 Monate oder 1260 Tage. Nun, warum informiert uns Gott über den Ablauf und den Abschluss der Weltpolitik? Die ganz einfache und ich denke die allerrichtigste Antwort ist, weil er uns liebt. Gott liebt uns. Er will nicht, dass wir im Dunkeln umhertappen, dass wir uns keinen Reim aus der Geschichte machen können, dass wir verwirrt sind und in Angst leben. Das möchte Gott nicht. Er will, dass wir in der Lage sind, durch die Informationen, die er uns gibt, zu verstehen, in welcher Zeit wir leben, die Zeichen der Zeit zu lesen. Und er will auch, dass wir anhand dieser Informationen unser Leben weise leben, dass wir richtige Prioritäten setzen in unserem Leben und unsere Hoffnung nicht auf diese Welt, nicht auf die vergänglichen Dinge setzen, sondern auf Gott und auf sein Wort, auf seine unerschütterlichen Verheißungen. Heute kommen wir zum Thema die Ablösung der Weltpolitik. Nun, wir wissen, dass das Evangelium die hoffnungsvollste Botschaft dieser Welt ist, nicht wahr? Es gibt keine Botschaft, die mehr Hoffnung in sich trägt wie das Evangelium. Und deswegen kann die christliche Hoffnung auch nicht mit der Perspektivlosigkeit und mit dem Untergang unserer Welt enden. Und das tut sie auch nicht. Nein. Ja, die Bibel berichtet schon über den Untergang des Systems, das wir heute kennen, der Weltpolitik, aber nicht über den Untergang der Welt, wie sich Menschen das oft vorstellen. Gott vermittelt deswegen dem Propheten Daniel in dieser Vision auch den Abschluss der Weltpolitik und deren Ablösung, weil in der Ablösung der Weltpolitik Hoffnung ist. Die hellste, die schönste Hoffnung für unsere Welt. Wir stellen uns zunächst einmal die Frage, durch wen wird denn die Weltpolitik abgelöst werden? Nun, die Ablösung der Weltpolitik beginnt mit dem zentralen, wichtigsten Herzstück der zukünftigen neuen Weltordnung. Jesus übernimmt die Macht. Er nimmt sie in seine Hand als der rechtmäßige König der Welt. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft, wenn es um die Ablösung der Weltpolitik geht. In unserem Text heißt es in den Versen 13 und 14, ich sah in diesem Gesicht, sagt Daniel in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, wie ein Mensch. Das ist das Erstaunliche für Daniel. Und er gelangte zu dem, der uralt war, also zu dem ewigen Gott, und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Macht gegeben, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich denke, wir können sagen, dass Daniel in dieser Vision die andere Seite der Himmelfahrt sieht. Wissen noch die Jünger? Verabschiedeten Jesus am Tag der Himmelfahrt auf dem Berg, auf dem Ölberg in Jerusalem. Und sie sahen ihm nach, wie er davonschwebte und wie er verschwand, ihren Blicken entschwand. Aber es gab ja auch die andere Seite der Himmelfahrt, die Ankunft Jesu im Himmel. Und das sieht Johannes hier. Jesus kommt im Himmel an. Er ist der Sieger. Er hat den Tod besiegt, ist aus dem Grab auferstanden. Und nun steigt er hinauf zum Thron des Himmels, kommt in den Thronraum als Mensch, als Gott und Mensch, aber eben auch Mensch. Er ist der Menschensohn. Er ist einer von uns. Er ist unser Bruder, sagt uns die Bibel. Und ihm, als dem Menschensohn Jesus Christus, übergibt der Vater nun die Macht über das gesamte Universum. Das ist das Bild, das Daniel sieht. Die Ablösung der Weltpolitik geschieht also in erster Linie dadurch, dass Jesus Christus, der Retter der Menschheit, der Sieger über den Tod, über die Hölle und über den Satan, die Herrschaft der Welt als König aller Könige und Herr aller Herren antreten wird. Er persönlich wird alle politischen Kräfte ablösen, die wir heute kennen, die es gibt. Die Präsidenten und die Kanzler, die Despoten, die Diktatoren, die Könige, sie alle wird er persönlich ablösen. Er nimmt die Regierungsgewalt über die Länder dieser Erde in seine Hand. Es geht um diese Erde, um unsere Erde, auf der wir heute leben. Darum geht es. Bereits nach seiner Auferstehung hat Jesus diese Tatsache seinen Jüngern verkündigt und hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Unsere Welt befindet sich heute in einem undurchschaubaren Chaos. Wir alle erleben das mit, dass der moralische Zerfall der Gesellschaft mit einem atemberaubenden Tempo voranschreitet. Die Krisen in dieser Welt nehmen dramatisch zu. Und wenn wir allein auf diese letzten 2 Jahre zurückschauen, stellen wir fest, dass die Lage sich immer weiter zuspitzt in unserer Welt. Die Menschheit ist gespalten. Die Menschen haben Angst. Sie sehen sich gefährlichen Viren und Seuchen ausgesetzt. Sie wissen nicht, sollen sie sich impfen lassen oder nicht? Schadet die Impfung mehr oder hilft sie? Sind wir einer tatsächlichen oder einer heraufbeschworenen Klimakrise ausgesetzt und mit ihr konfrontiert? Das Vertrauen in die Politik schwindet bei den Menschen. Die gewünschte Stabilität gibt es nicht, sie ist einfach nicht da. Und die Zukunft macht sehr vielen Menschen zunehmend Angst und Sorgen. Auf diesem dunklen Hintergrund, liebe Geschwister, leuchtet unsere christliche Hoffnung besonders hell, mit großer Klarheit, mit großer Strahlkraft. Jesus Christus, der Retter der Welt, kommt und er wird tatsächlich in der Lage sein, diese Welt zu retten von allen ihren Krisen. Er übernimmt die Macht. Er wird das Chaos beseitigen, er wird die Feinde besiegen und er wird Angst und Verzweiflung in Frieden, Gerechtigkeit und Hoffnung umwandeln. Wir warten auf ihn. Wir warten nicht auf das Ende der Welt. Uns wird gesagt, ihm wurde gegeben Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende. Also am Ende der Weltpolitik übernimmt Jesus persönlich die Macht in seine Hand. Wie beruhigend, wie hoffnungsvoll ist diese Information, nicht wahr? Er ist der Einzige, der qualifiziert ist, aus Chaos Ordnung, aus Unrecht Gerechtigkeit und aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung zu machen. Er wird es tun. Nun, die Öffentlichkeit wird bei seinem Kommen in 2 Gruppen geteilt sein. Bei weitem die größte Gruppe werden die Menschen sein, die nicht auf ihn warten, die nicht mit ihm rechnen. Und die beim Anblick seiner Majestät in große Angst und in Schrecken verfallen werden. In Panik. Die Mächtigen und die Großen dieser Welt werden verstehen, dass sie jetzt die Bühne der Macht für immer verlassen müssen. Und dass sie die Herrschaft für immer, Christus, dem Menschensohn überlassen müssen. Das werden sie dann verstehen. Nun, das Erschreckende für die Ungläubigen, für die Feinde Gottes wird sein, dass sie ihn mit ihren eigenen Augen sehen werden. Sie werden ihn sehen. Ja. Wir lesen in der Offenbarung, gebt Acht, er kommt mit den Wolken. Alle Augen werden ihn sehen. Auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Das ist gewiss. Amen. Sein Kommen wird von gewaltigen Erschütterungen begleitet sein. Zacharia sagt uns, wo genau er landen wird und wie das aussehen wird. In Zacharia 14, Vers 4 lesen wir, und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem liegt, und der Berg wird sich von Osten nach Westen in 2 Teile spalten. Die eine Hälfte weicht nach Norden aus, die andere nach Süden, sodass ein breites Tal entsteht. Sein Glanz, seine Herrlichkeit werden so gewaltig sein, dass die ganze Welt zu seinen Füßen niederfallen wird und ihre Knie vor ihm beugen wird und anerkennen wird müssen, er ist der Herr, er ist König. Er kommt auf einem weißen himmlischen Pferd in Begleitung eines himmlischen Heeres, sagt uns die Bibel. In der Offenbarung lesen wir, wie das sein wird. Johannes sagt, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Jesaja sagt, Gott sagt durch Jesaja: Siehe, meinem Knecht wird es gelingen. Das, was viele Politiker wollen, was sie vielleicht beabsichtigen, ihm wird es gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Und was sie nie gehört haben, werden sie nun erfahren. Die andere Gruppe, das werden die Menschen sein, die auf ihn warten, die ihn sehnsüchtig erwarten. Die Gläubigen werden sich dem Beifall im Himmel anschließen, und von diesem himmlischen Jubel und Beifall lesen wir im Buch der Offenbarung in Kapitel 11 zum Beispiel. Dort heißt es: Und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen: Jetzt ist es geschehen. Unser Gott hat gesiegt. Jetzt hat er seine Gewalt gezeigt und seine Herrschaft angetreten. Jetzt liegt die Macht in den Händen des Königs, den er gesalbt und eingesetzt hat. Der Ankläger unserer Brüder ist gestürzt. Der Satan ist hier gemeint. Er, der sie Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Christus wird König sein über die ganze Welt, über jedes Land dieser Erde. Er wird aber von Jerusalem aus regieren. Das wird sein Königssitz sein. Und Zacharia sagt: Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Ja, die Ablösung der Weltpolitik wird für viele Menschen erschreckend und völlig unerwartet kommen. Doch für die Gläubigen, für die Treuen wird es die lang ersehnte Befreiung und eine unbeschreibliche Freude sein. Wir haben uns gefragt, wie wird die Politik abgelöst werden, und haben bereits den ersten und wichtigsten Faktor festgehalten: Jesus Christus, der Sohn Gottes, tritt die Herrschaft an über diese Welt als König. Wir stellen uns jetzt die Frage: Wen wird er an seiner Regierung beteiligen? Wer gehört zur Regierungsmannschaft des Königs? Nun, zunächst einmal, der König teilt seine Macht mit seiner Gemeinde. Er kommt nicht alleine zurück auf diese Erde. Er kommt mit einem großen Gefolge, und zunächst einmal sind die Engel mit ihm dabei. Wir lesen das in Matthäus 16. Jesus selbst sagt: Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Als er das erste Mal auf diese Welt kam, kam er alleine. Als Baby, als Kind, als Mensch. Und er war scheinbar schwach und klein. Aber wenn er das zweite Mal kommt, kommt er in großer Herrlichkeit mit seinen Engeln. Aber nicht nur mit den Engeln, sondern in seinem Gefolge ist auch seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist schon bei ihm. Sie hat mit Jesus bereits die Hochzeit gefeiert, die Hochzeit des Lammes, so wird sie genannt, im Himmel. Die Gemeinde, das ist meine Überzeugung, aber nicht nur meine, viele Ausleger der Bibel denken so, wird entrückt werden und bei dem Herrn sein vor dem Antritt, dem Machtantritt des Antichristen. Also mindestens 7 Jahre, bevor Jesus sichtbar wiederkommt. Zacharia hat vorausgesagt, dass die Gläubigen mit Jesus zurückkommen. Er hat gesagt: Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Johannes präzisiert in Offenbarung 17, Vers 14 und sagt: Und die, die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und in unserem Text heißt es: mit wem wird nun Christus seine Regierung teilen? Dort heißt es, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Vers 18, jetzt Vers 27. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Die Gemeinde nimmt mit Christus Platz auf seinem Thron und regiert mit ihm mit. Das hat Jesus seiner Gemeinde versprochen, zugesagt. Offenbarung 3, Vers 21 zum Beispiel, Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Was werden die Mittel seiner Regentschaft sein? Wodurch wird Christus die Weltpolitik und die Diplomatie ablösen? Zunächst einmal durch Frieden, durch wahren, wirklichen, dauerhaften Frieden. Er ist der Friedefürst und er richtet sein Friedensreich auf dieser unserer Erde auf, die von Aufständen, Kriegen, Weltkriegen geplagt und geprägt ist. Er baut das Millennium des Friedens auf, das 1000 Jahre lang dauern wird. Jesaja sagt uns, und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Frieden. Endlich Frieden. Zweitens Gerechtigkeit. Christus wird nicht mit Hilfe von Politik oder Diplomatie regieren. Machiavelli hat im Jahre 1515 bereits über die Politik Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Politik ist die Summe der Mittel, die nötig sind, um zur Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten, um von der Macht den nützlichsten Gebrauch zu machen. Christus braucht die Politik nicht, um zur Macht zu kommen oder sich an der Macht zu halten oder den nützlichsten Gebrauch davon zu machen. Nein, er braucht auch nicht die Diplomatie. Jemand hat einmal gesagt, die vornehmste Form der Lüge ist die Diplomatie. Anstelle der Politik und anstelle der Diplomatie treten nun die lang ersehnten Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit. Da wird man nicht mehr rätseln müssen und sich fragen, was hat er eigentlich gemeint? Er hat das so gesagt, aber wahrscheinlich steckt da etwas anderes dahinter und man muss zwischen den Zeilen lesen. Nein, das wird man nicht müssen. Jesaja sagt, und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, den Benachteiligten, den Armen, den Verfolgten, den Waisen, den Witwen. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden und Treue der Gurt seiner Hüften sein. Drittens ist es Gotteserkenntnis. Gotteserkenntnis, ein Mittel, mit dem Christus diese Welt regieren wird. Das Mittel, durch das er die Menschen erziehen und umgestalten wird, die Welt zum Frieden, zum Wohlstand und zur Gerechtigkeit führen wird, wird keine politische Ideologie sein. Auch nicht in erster Linie die Bildung, liebe Freunde. Auch nicht der technische Fortschritt, an den man heute so sehr glaubt scheinbar. Sondern es wird die Gotteserkenntnis sein. Menschen werden Gott erkennen. Das ist der Schlüssel. Und die Gotteserkenntnis wird die Lösung für alle Probleme sein. Zum Beispiel für die Kriminalität. Denn wenn ein Mensch Gott erkennt und in Ehrfurcht vor Gott lebt und versteht, wer Gott ist, hört er auf, ein Verbrecher zu sein. Das ist wahr. Und in Jesaja sagt Gott, man wird weder Bosheit noch Schaden tun in dieser Zeit. auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist voll der Erkenntnis des Herrn. Das ist die Erklärung, warum es keine Kriminalität geben wird. Das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Nein, eine Gesellschaft wird nicht dadurch verbessert, dass die Umstände besser werden, in denen wir leben. Es ist die Veränderung im Inneren, im Herzen. Nicht der Wohlstand macht die Menschen zu Edelmenschen. Wir erleben das ja in unserem Land. Wir haben großen Wohlstand in Deutschland. Aber oft ist ja genau das Gegenteil der Fall. Je besser es dem Menschen geht, umso egoistischer wird er. Umso gieriger, umso fauler, umso liebloser vielleicht und gleichgültig zum Leid und zur Not der anderen. Nein, das Herz muss verändert werden durch Gottes Erkenntnis. Und das ist die Reihenfolge, in der Gott immer wieder handelt. Er verändert uns von innen. Er macht unser Denken neu, unser Herz neu. Er schenkt uns eine neue Geburt, macht uns zu neuen Menschen. Und erst dann ändert Gott die Umwelt des Menschen. Denn wenn der Mensch so bleibt, wie er ist, in seinem Herzen, verwandelt er das schönste Paradies in eine Hölle. Es kann keine wirkliche Verbesserung des Menschen ohne Gottes Erkenntnis geben. Deshalb wird die Gotteserkenntnis im messianischen Friedensreich das wichtigste Mittel für jede gesellschaftliche Veränderung zum Besseren sein. Zacharia sagt, dann wird der Herr über alle Völker der Erde König sein. Es wird keinen anderen Herrn neben ihm geben. Und man wird keinen anderen Gott mehr auf der Erde verehren. Christus wird den Menschen Gesundheit, Wohlstand und langes Leben gewähren. In diesem tausendjährigen Friedensreich des Menschensohnes werden die Menschen sich wieder eines langen Lebens und guter Gesundheit erfreuen. Etwas, was wir uns wünschen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, aber auch sonst schon immer. Das Wichtigste, sagen oft die Deutschen, ist die Gesundheit. Stimmt nicht, aber so wird's gesagt. Das Wichtigste ist nicht die Gesundheit, sondern unsere Beziehung zu Gott. Aber wie zu Beginn der Menschheitsgeschichte werden die Erdenbewohner wieder 900 Jahre und länger leben und älter werden. Krankheiten werden ausgerottet sein, Krankenhäuser und Impfungen überflüssig. Beerdigungen werden eine Seltenheit sein. Gott sagt durch Jeremia, siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauerhaften Frieden gewähren. Und durch Jesaja sagt Gott, dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben, keine Kindersterblichkeit mehr. Und alte Menschen sterben erst nach einem erfüllten Leben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert. Und wer 100 Jahre nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. Dann wird man sich Häuser bauen und sie auch selber bewohnen. Kein Fremder lässt sich darin nieder. Keine Vertreibung, keine Flüchtlinge mehr. Man wird Weinberge anpflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder ist von ihren Früchten. Denn in meinem geliebten Volk werden die Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer Mühe. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben, denn sie sind das Volk, das ich, der Herr, segne. Zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Land leben. Und ehe sie um Hilfe rufen, stehe ich ihnen schon bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Natürlich wird sich der Schöpfer auch um die Umwelt des Menschen kümmern und wird sie radikal verändern. Dazu gehören auch die Ökologie, das Tierwohl und auch der Klimawandel. Ja? Die Lebenswelt der Tiere wird sich radikal verändern. Erstaunlicherweise. Es lastet ein Fluch auf der Schöpfung und auf der Tierwelt seit dem Sündenfall des Menschen. Und dieser wird von Christus zumindest teilweise aufgehoben sein in dieser Zeit. Und wir lesen bei Jesaja, da wird uns gesagt, da wird der Wolf beim Lamm wohnen. Unvorstellbar. Wir haben heute die Diskussion in Deutschland, ja, es gibt wieder Wölfe und die Wölfe reißen die Schafe und es gibt einen Streit zwischen den Bauern und den Befürwortern der Ansiedlung der Wölfe in unserem Land. Aber dann wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein liegen. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Es wird auch ein Klimawandel eintreten, ein Ende der Klimaerwärmung. Bei Jesaja sagt Gott, sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zum ebenen Wege machen und meine Pfade sollen gebahnt sein. Gott wird das Klima, die Geologie, die Geographie, die Ökologie verändern. Ein Beispiel für den ökologischen Wandel wird die Genesung des Toten Meeres sein. Wir wissen, das Tote Meer ist voller Salz, man kann dort nicht untergehen. Es ist fast dickflüssig, dieses Wasser. Wer da war, der hat es ja erlebt. Macht Spaß, dort zu liegen und die Zeitung zu lesen. Die Bilder sieht man ja, man liegt im Wasser und geht nicht unter. Aber dort gibt es kein Leben im Toten Meer. Nun, zu Hesekiel sagt Gott, dass es eine Veränderung geben wird, eine ökologische in dieser Zeit. Gott wird diese Erde wiederherstellen und auch vom Fluch befreien, denn das Tote Meer ist eine Folge des Gerichts über Sodom. Und Hesekiel sieht einen Fluss, eine Quelle aus der Tempelmauer entspringen und weiter fließen und sie wird immer weiter und breiter und tiefer und wird zu einem Fluss. Und dann sagt er, ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Und der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Und dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Wohin dieser Fluss kommt, da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden. Welche Details werden uns hier genannt über diese Zeit? Wie lange dauert das neue Weltreich? 1000 Jahre plus die Ewigkeit. Das ist die Dauer der Herrschaft Christi und seiner Heiligen. In unserem Text wird an drei Stellen betont, dass das Reich und die Regierung Christi und seiner Nachfolger ewig ist. In Vers 14 wird gesagt, seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. In Vers 18 lesen wir, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Und auch in Vers 27 wird das noch einmal bestätigt. Das heißt, die Regierung des Menschensohnes und seiner Gemeinde, diese Regierung wird durch keine andere Regierung abgelöst werden. Es wird keinen Regierungswechsel mehr geben in alle Ewigkeit. Nur aus dem Kontext der Bibel wissen wir, dass die Regentschaft des Herrn Jesus Christus über diese Erde, über unsere alte Erde, auf der wir mit euch heute leben, 1000 Jahre lang dauern soll. Ja? Diese Zeitangabe wird uns im letzten Buch der Bibel 5-mal genannt. 1000 Jahre dauert das Millennium auf dieser Erde. Es ist eine Art Sabbat für unsere geschundene Erde. Eine Zeit des Friedens, der Ruhe, des Aufblühens, des Wohlstandes und der Gotteserkenntnis. Aber 1000 Jahre sind keine Ewigkeit. Das Millennium ist eben nach 1000 Jahren zu Ende. Warum heißt das dann in unserem Text, dass Christus und seine Heiligen ewig regieren werden? Das ist kein Fehler. Warum? Weil auf das Millennium die Ewigkeit folgt. Sie wird abgewechselt. Das Millennium wird durch die ewige Welt Gottes abgewechselt. Nachdem unsere Erde und dieses Universum, das wir kennen, ihren Zweck erfüllt haben werden, werden sie vernichtet werden. Durch Feuer, sagt uns die Bibel. Diese Welt, das Universum wird verbrennen. Und an ihre Stelle kommt ein neues Universum, eine neue reale Welt. Mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und auf dieser neuen Erde, in der neuen Welt Gottes, die wir Himmel nennen. Ja, zu Recht nennen wir die neue Welt, die kommen wird, Himmel. Himmel. Aber es ist eine reale Welt und hier gibt es viele Missverständnisse. Eine reale Welt mit einer realen Erde, paradiesischen Erde, die nennen wir Himmel. Da werden wir leben. Christus mit seiner Gemeinde wird eben dann ewig auf dieser neuen Erde mit seiner Gemeinde regieren. Deshalb ist die Königsherrschaft des Menschensohnes und seiner Nachfolger 1000 Jahre plus die Ewigkeit. Liebe Freunde, Gott sei Dank ist uns der Ablauf der Weltpolitik bekannt. Uns ist auch der Abschluss der Weltpolitik bekannt. Nein, dieses System, das wir heute kennen, in dem wir leben, wird nicht ewig dauern. Es hat ein Ablaufdatum. Und das dramatische und traurige Ende dieses Systems wird zu einem triumphalen Neuanfang einer neuen göttlichen Weltordnung werden. Es wird ein neues Zeitalter anbrechen. Das Schönste und Beste, das diese Welt jemals gesehen und gekannt hat. Die Weltgeschichte läuft auf ein Ziel zu, das Gott ihr gesetzt hat. Und es gibt keinen Weg dran vorbei. Gottes Plan wird sich erfüllen, immer, zu 100%. Gott hat das so bestimmt. Und die Garantie dafür, dass die neue Zeit eine herrliche Zeit sein wird, ist der Menschensohn, Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich. Er ist der Schlüssel für das Verständnis der Weltgeschichte. Er ist der Schlüssel für das Verständnis der Bibel, des Buches Daniel, aller Bücher in diesem Buch. Und er ist auch der Schlüssel für das Verständnis deiner eigenen Geschichte. Wenn du dich und deine Geschichte und deinen Zweck und das Ziel, auf das du hinlebst, verstehen willst, brauchst du Jesus. Ohne Jesus wirst du dir nie einen Reim machen können aus der Geschichte dieser Welt oder aus deiner eigenen Geschichte. Kennst du ihn? Kennst du Jesus? Hast du eine Beziehung zu ihm? Das ist die wichtigste Frage der Gegenwart. Die wichtigste Frage deines persönlichen Lebens: Kennst du Jesus? Es ist nicht die Frage, wie viel verdienst du? Es ist nicht die Frage, was ist deine Bildung? Welche Stellung nimmst du in dieser Gesellschaft ein? Die Frage ist, kennst du Jesus? Die entscheidende Frage in deinem Leben. Er will, dass du ihn kennenlernst. Deshalb ist er in diese Welt gekommen. Er ist ein Gott der Geschichte, er wurde Teil von uns. Er bestimmt die Geschichte, er führt sie zu ihrem Ziel. Kennst du ihn? Wenn du noch zweifelst, dass du ihn brauchst, dann höre, was die damaligen Weltherrscher zur Zeit Daniels über ihn zu sagen hatten. Nebukadnezar sagte am Ende seines Lebens, der mächtigste König Babylons, sagte: Darum lobe, ehre und preise ich, Nebukadnezar, der Weltherrscher, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz einherschreitet, den kann er demütigen. Das hat er erlebt. Der medopersische König Darius sagte über ihn: Er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer. Und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel von den Löwen errettet. Der Schlüssel hier ist, er ist ein Retter und Nothelfer. Das ist dieser allmächtige Gott. Das ist dieser Menschensohn. Du brauchst einen Retter. Vielleicht muss er dich nicht von den Löwen retten, aber er muss dich von deinen Sünden retten. Kein anderer kann dir Rettung anbieten von deinen Sünden, von deiner Schuld, von der Schuld deines Lebens, die du angehäuft hast, Gott gegenüber. Wie willst du in dem Gericht ohne Jesus bestehen? Du brauchst den Retter und Nothelfer, auch jetzt, mittendrin in dieser Welt. Es ist so viel Not und wir brauchen einen Nothelfer, er ist es. Ich lade dich ein, heute dein Leben ihm anzuvertrauen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Du kannst heute Jesus einladen, dass er dein persönlicher Retter und Heiland wird, aber auch dein Herr und dein König, dem du dein Leben übergibst. Er bietet sich dir an, er zwingt sich nie auf. Er ist ein sanftmütiger König. Gott hat uns diese Informationen über die Zukunft gegeben und seinen Plan mit der Welt und mit dem Menschen offenbart. Er tut das nicht, damit wir einfach unsere Neugierde befriedigen und wissen, wie es weitergeht, sondern damit wir die richtigen Schlüsse ziehen, Konsequenzen für unser Leben und damit wir uns nach ihm und nach seinem Wort ausrichten in jedem Lebensbereich. Die Wahrheit Gottes, die wir im Buch Daniel gesehen und gelernt haben, ist eine Einladung an dich, ganz persönlich, dein Leben auf Gott auszurichten. Gott hat von seiner Seite die Einladung ausgesprochen. Er hat es getan in seinem Sohn Jesus Christus. Heute gilt die Einladung noch. Wir wissen nicht, was morgen sein wird in meinem und in deinem Leben und in dieser Welt. Aber es liegt an dir, heute die Einladung anzunehmen oder abzulehnen. Und ich möchte dir zum Schluss noch 24 Gründe nennen, warum du heute Jesus dein Leben anvertrauen solltest. Er ist der menschgewordene Gott. Er ist der Schöpfer und er ist der Erhalter der Welt. Er ist der Gottessohn und der Menschensohn zugleich. Er ist der Erlöser und der Retter der Menschen. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Er ist die Tür zum Vater. Er ist der Weg zum Himmel. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der gute Hirte, der die Verlorenen nach Hause führt. Er ist das Brot des Himmels für die Hungrigen. Er ist das Wasser des Lebens für die Durstigen. Er ist der Freund der Sünder. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Er ist der Selige und der Alleingewaltige. Er ist der Sieger über alle Feinde des Menschen, über die Sünde, Satan, Hölle und Tod. Er hat das Grab überwunden als Einziger und ist siegreich auferstanden. Und er hat am Kreuz von Golgatha für dich persönlich gelitten und er hat für deine Schuld und Sünde dort bezahlt. Er ist der Einzige, der sagen kann, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Er ist der sanftmütige Meister, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Er ist das Licht der Welt, das alle Menschen erleuchtet. Er ist der Bräutigam seiner Gemeinde. Er ist der kommende und der rechtmäßige Herrscher der Welt. Und er ist der Herr aller Herren und er ist der König aller Könige. Er lädt dich heute ein, zu ihm zu kommen. Er hat noch nie jemanden abgewiesen. Komm heute zu Jesus, du wirst es nie bereuen. Amen.